Ja, vielleicht sage ich, ich weiß nicht, ob ihr mit meiner Person was anfangen könnt. Vielleicht sage ich einfach nochmal zwei oder einen Satz zu meinem Hintergrund. Ich bin schwerpunktmäßig in Stuttgart, Attac Stuttgart aktiv und verfolge und bearbeite die EU-Politik seit 2003, also seit der erste Entwurf dieser EU-Verfassung auf den Tisch kam und seit 2006 die Finanzmärkte, Finanzkrise parallel. Das fällt ja jetzt aus meiner Sicht hier zusammen. Also ich möchte mit dem Papier, dem lange, das ich da verschickt habe, Ihnen bemühen, eure vielen, vielen Fragen zu beantworten. Da habe ich meine Faschingsferien dafür geopfert. Also ein Ziel war, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die Haupteinschläge, die wir zu erwarten haben, aus der Finanzsphäre kommen werden. Die Verschuldung der Staaten, also das, was jetzt tatsächlich von Griechenland oder Portugal, Spanien, egal, refinanziert werden müsste, sind im Vergleich dazu nach meiner Einschätzung wirklich Kleinigkeiten. Es wäre billiger, wir würden diese Rechnungen einfach begleichen und diese Staatsanleihen bezahlen und fertig ist und dann sind die Schulden weg. Also es wäre im Sinne von uns Bürger im Endeffekt sehr viel Preis hat. Und um einfach mal eine Vorstellung, eine ganz abstrakte Vorstellung zu vermitteln, habe ich einen Chart nur mitgebracht. Jetzt mal, das aus meiner Sicht diese Dramatik so darstellt. Wir haben hier, das von Joachim Jahnke, 2008, er hat kein neues, ich habe jetzt nochmal angefragt, er meint, es hat sich nicht so viel verändert. Wir haben hier unten den Bereich Cash und M3, also das ist das, was wir im Portemonnaie haben und auf unseren Girokonten, Tagesgeldkonten und so weiter rumliegt. Das ist Echtgeld, das durch Zentralbankgeld gedeckt ist. Und das entspricht im Wesentlichen, wie man hier sieht, dem Weltsozialprodukt, also der Wertschöpfung der globalen Welt. Dann haben wir in einem Bereich, der nochmal genauso viel ausmacht, die Anleihen. Das sind sowohl Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen drin. Und dann haben wir hier oben ein Achtfaches des Weltsozialproduktes an Derivaten. Das sind diese ganzen künstlichen Wett- und Spekulationsprodukte, die kein Mensch braucht. Ich würde jetzt sagen, diese Pyramide hat sich insofern in den letzten 3 Jahren verändert, als ja die Staaten eine ganze Reihe von Verlusten, die hier in diesem Bereich aufgelaufen sind, übernommen haben und auf ihre eigene Rechnung genommen haben sozusagen. Das ist ja auch einer der wesentlichen Gründe für die jetzige sogenannte Schuldenkrise. Also der Bereich, der dürfte größer geworden sein, nach meiner Einschätzung. Während der hier oben in keiner Weise geschrumpft wurde, ja, an der Stelle ist ja bis jetzt nichts, wirklich nichts geschehen, um diesen ganzen Sumpf trocken zu legen. Und ich fürchte, dass da von da noch Einschläge kommen. Das kann ich bei Bedarf auch nochmal konkretisieren, im Hinblick jetzt, was da im Hinblick auf meinetwegen, oder ist in meinem Papier ja auch schon drin, im Falle des Haircuts oder auch also des freiwilligen oder unfreiwilligen Schuldenschutzes passiert. Soweit erstmal das. Dann ist mein zweites Anliegen, den Fiskalpakt halte ich auch für ganz wichtig, den in den Fokus zu nehmen, aber nicht nur alleine, denn wir haben in den letzten 1,5 Jahren einen ganzen Katalog an Maßregelungen erlebt unter den Namen Euro Plus Pakt, Europäisches Semester, Sixpack Economic Governance und dann jetzt der Fiskalpakt. Und die gelten ja alle, ja, teilweise als zwischenstaatliche Verträge, teilweise über EU-Gesetzgebung eingespeist, teilweise gelten nur für die Euro-Länder, aber wir sind immer dabei. Ja, und da fürchte ich ganz massiv so eine Art Hase- und Igel-Rennen, ja, sobald sich, sagen wir mal, eine progressive Politik auf den Weg macht und irgendwas gestalten will, dann heißt es, ja, wir sind schon da, da gilt jetzt das europäische Semester, da gelten die Vorschriften des Fiskalpaktes, da gelten die Vorschriften des Verschärfen Stabilitäts- und Wachstumspakt und so weiter. Also, dass wir das sozusagen als Gesamtpaket in den Blick nehmen, auch im Hinblick auf Mobilisierungen. So, jetzt noch so ein bisschen auch zur Einordnung der EU. Ich kann da ganz gut anknüpfen an das, was Alexis in seinem orientierenden Papier geschrieben hat. Ich würde das vollkommen unterstreichen, dass ich die EU nicht als Rahmen erlebe, in dem wir unter den jetzigen Bedingungen progressive Politik umsetzen können. Und ich würde sozusagen diese Einschätzung noch radikalisieren im Hinblick auf die Historie. Die EU und die Vorgänger waren nie als Sozial- oder Friedensunion ausgerichtet. Sozialdemokratie und Gewerkschaften sind bewusst getäuscht worden und haben sie auch täuschen lassen. Man hat schon direkt, schon am Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Niederlage schon absehbar war, das ist auch gut dokumentiert und nachvollziehbar, schon versucht, wie man dieses Konzept des europäischen Großwirtschaftsraums im Interesse der deutschen Exportindustrie eben unter den neuen politischen Vorzeichen retten könnte. Und daran haben die Bundesregierungen dann bei den Verhandlungen zum gemeinsamen Markt angeknüpft. Und das ist ja dann in die europäischen Verträge eingegangen 1957, die die Gründungsbasis und das Fundament auch der jetzigen Verträge darstellt, die immer noch gelten. Schon damals strebte die Bundesregierung, Zitat, nach möglichst weitgehender Beseitigung der Hemmnisse, die einem freien wirtschaftlichen Verkehr entgegenstehen. Es gab Initiativen der Benelux-Länder und von Frankreich, Sozial- und Lohnstandards festzulegen, zum Beispiel darauf zu achten, dass sich die Lohnentwicklung parallel gestaltet, damit die Länder sich nicht kaputt konkurrieren untereinander. Dann hat die Bundesregierung also in einer wirklich chauvinistischen Sprache Anfang der 50er Jahre, nachdem sie Europa in Schutt und Asche gelegt hat, dann die anderen Länder abgewatscht. Das ist unglaublich. Im Hinblick auf die Gewerkschaft und die Sozialdemokratie vielleicht noch ein interessantes Zitat. Man hat denen nur dann insoweit Zugeständnisse gemacht, als man deren Widerstand fürchtete. Zitat, die Sozialdemokratie beginne den Schumann-Plan anzugreifen unter dem Motto, dass es sich hier lediglich um die Errichtung eines internationalen Kartells handle, das die Interessen der Arbeiter nicht genügend berücksichtige. Der Arbeiter dürfe nicht den Eindruck haben, dass er sich einem Konsortium von Industriellen gegenüber befinde. Und was macht man? Man müsse dafür sorgen, dass die Arbeiter durch den gemeinsamen Markt an eine Hoffnung glauben. Und dazu sei bei den Gewerkschaften eine entsprechende Werbung zu entfalten. Auch Störungen.
Wirkt heute noch.
Bitte?
Das wirkt heute
noch. Ja. Auch Störungen Unausgewogenheiten in den Gesamtzahlungsbilanzen sind damals schon von Frankreich auf die Tagesordnung gesetzt worden. Also das, was wir heute sozusagen als Krisensymptom oder Problem wahrnehmen. Und Frankreich hat damals gesagt, wir müssen da einen Ausgleichsmechanismus schaffen. Und auch da ist Frankreich von der Bundesregierung abgewatscht worden mit der Begründung, es wolle sich nur seiner eigenen mangelnden Wettbewerbsfähigkeit nicht stellen. Ja, also sozusagen die zentralen Probleme, die heute sozusagen gelöst werden müssen, von Anbeginn schon vorhanden. Und man hat leider von Seite der anderen europäischen Länder dem nachgegeben, in der Hoffnung, man könne Deutschlands Regionalpolitik auf die Art und Weise einhegen, und wie wir heute ja erschreckend feststellen müssen, ist das in keinster Weise gelungen, sondern die Bundesregierung hat ja jetzt eine Position, die anderen Länder nach Belieben erpressen zu können. Was du eben gesagt hast, Alex, die transnationale Bourgeoisie wird bedient, es findet eine Entpolitisierung, eine Entdemokratisierung, eine Entparlamentarisierung ja auch statt. Dazu ein Zitat noch aus der frühen Kritik an der EU-Verfassung von Ulrich Duchow, der auf die strategischen Gemeinsamkeiten zu den USA hinweist. Die wenigsten Europäer werden wissen, dass die Umwandlung von demokratischen und sozialstaatlichen in neoliberale militaristische Verfassungen einer weltweiten Strategie der USA entspricht. Bereits 1988 wurde diese im Santa Fe II-Dokument durch Senior entwickelt. Danach soll Demokratie nicht mehr verstanden werden als die Staatsform gewählter Regierungen, die dem Volk verpflichtet sind, denn diese sind ja nur Regierung auf Zeit. Wie man hier ist, um die Stärkung der permanenten Regierung, die nicht mit den Wahlen wechsle, nämlich um die Stärkung der militärischen, juristischen und zivilen Bürokratien. Und das heißt demokratischer Kapitalismus und in den Worten von Merkel marktkonforme Demokratie. Und wir kriegen ja jetzt wirklich erleben ja am eigenen Leib, was das heißt. Ja, also ich hätte mir das vor ein paar Jahren bei aller Kritik bisher, die ich an der EU geübt habe oder auch an unseren Regierungen, nicht denken lassen können, wie schnell man, ich sage das wirklich so, ins Totalitäre zurückfällt. und selbst so die marginalen Zugeständnisse an den Parlamentarismus, an Grundrechte, die der neue EU-Vertrag uns gegeben hat, mit einem Federwisch für nichtig erklärt. Dieser Fiskalpakt wird ja als intergouvernementeller Vertrag geschlossen. Das heißt, die Regierungen treffen die Verabredung, das EU-Parlament ist völlig außen vor. Und dieser Vertrag findet jenseits und außerhalb des jetzigen EU-Vertrages statt. Das heißt, es gibt keinerlei Grundrechtsschutz gegenüber den Folgen dieses Vertrages. Es gibt keinerlei Klagemöglichkeiten, um dagegen in irgendeiner Weise einen Rechtsschutz einzufordern. Und was wir ja auch immer vorgehalten bekommen haben, dass ja jetzt mit diesem neuen EU-Vertrag diese Subsidiarität gestärkt werde, weil ja die nationalen Parlamente die Subsidiaritätskontrolle haben, auch das entfällt. Ja, also man hält sich noch nicht mal an die eigenen kleinen Versprechen. Und was wir ebenfalls erleben, ist eine Rechtsverunsicherung und eine Entrechtung durch Rechtsvervielfältigung. Also wir haben neben den nationalen Ebenen, haben wir ja dann eben den EU-Vertrag mit den ganzen europäischen Richtlinien, die daraus folgen. Dann haben wir eben diese Sonderintegrationen, Eurozone, dann haben wir Fiskalpakt, dann haben wir eben Euro-Plus-Pakt. Ja, es gibt also eine Vielzahl von mehr oder weniger weitreichenden Normen, die einem dann so entgegenschlagen, indem sozusagen ja gar nicht mehr klar ist, was gilt denn jetzt für wen und wie kann man denn überhaupt noch, und gibt es überhaupt noch in irgendeiner Form die Möglichkeit, dass elementare Grundrechte, ich mache jetzt mal Tarifrecht, eingehalten werden. Ja, danke. Vielleicht noch zu ein paar strategischen Möglichkeiten, die ich sehe. Stichwort, also Fiskalpakt, das hatte ich schon angesprochen im Zusammenhang eben mit dem ganzen Paket, was jetzt unter europäischer Wirtschaftsregierung kommt. Da sehe ich auch einen ersten Ansatz für eine Möglichkeit nach EU-weiten Solidarisierung auch in Deutschland, also wo man eventuell auch die Gewerkschaft mal mit so dazu nehmen könnte. Also bei Verdi habe ich eben gesehen, sie schlagen Griechenland, meine tun sie uns alle. Oder man könnte sozusagen das noch verschärfen. Erst schlagen sie Griechenland, dann uns alle. Also das wird uns alle betreffen. Dann es war bei der Süddeutschen zu lesen, dass die Ratifizierung des Fiskalpaktes im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit benötige. Das kann ich noch ein bisschen nicht einschätzen, ob dem so ist oder ob dann die Hoffnung besteht, dass dem so sei. Also wäre noch eine Möglichkeit, an die MdBs ranzugehen, dass die zumindest aus der Opposition sich dem zu einem Drittel mindestens verweigern. Skeptisch an der Stelle bin ich insofern, als von Seiten der Bundesregierung heißt, dass man in der Ausarbeitung des Fiskalpaktes die Bundestagsabgeordneten schon weitreichend einbezogen habe und soweit wie möglich ihre Wünsche berücksichtigt habe. Das habe ich jetzt gestern noch gelesen. Also das wird mal schauen, inwieweit sie überhaupt sensibilisierbar sind für das, was sie denn da auch an Entmachtung für ihre eigene Rolle dann sozusagen beschließen. Zweiter Punkt, was ich für ganz zentral halte, ist, dass Attac eine Gründungsforderung ganz radikal wieder aufgreift, entwaffnet die Finanzmärkte, also wirklich entwaffnen, zwar nicht nur eine Finanztransaktionssteuer, die saftig sein muss, zweiter Schritt, umverteilt abschöpfen des Vermögens, was sich da angesammelt hat, und dritter Schritt, wirklich eine drastische Rückführung der Finanzmarktaktivitäten auf den und die Gesetzesregelung auf den Stand der 80er Jahre, also zurück hinter diese ganze Liberalisierung. Dritter Punkt, Enteignung der Bevölkerung stoppen und die Enteignung der Gemeingüter stoppen und transparent machen, auf welchen Pfaden das denn überall geschieht. Das ist ja nicht mehr so sichtbar wie im Mittelalter, wo der Grundherr kam und gesagt hat, du gibst mir jetzt deine letzte Sau im Stall, ja, sondern wir werden ja sozusagen, ja, das war damals noch sichtbar, wir werden ja sozusagen so langsam irgendwie ausgesaugt in Form von Bankenrettungen, Bankensubventionen, Zwang zur Privatisierung und so weiter. Und da halte ich auch einen Schuldenaudit auch in Deutschland für ganz erheblich. Auch das eine Möglichkeit, sagen wir mal, auch da eine europaweite Solidarisierung herzustellen. Ja, lokal, regional, national handeln, weil wir da noch, sage ich, Freiräume verschaffen, weil man da auch noch einen Zugang hat, aber im Sinne von europäisch und international denken, also mit Blick auf wirklich auch internationale Gemeinsamkeiten, wie das gehen könnte, da müssen wir noch einen Lohnschmalz reinstecken. Ich würde jetzt an der Stelle dann mal das beenden.
Gibt es erstmal Verständnisfragen, irgendwelche Rückfragen zu Dingen, die vielleicht begriffen oder so?